Ja, herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich freue mich ganz sehr darüber, dass Sie die Mittagspause da heute hier mit uns verbringen. Mein Name ist Barbara Krennmeier, werde heute durch die Veranstaltung führen und begrüße bei mir den Herrn Generalleutnant Günther Höfler.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Er wird uns heute über seine Arbeit berichten. Vorweg nur ein paar organisatorische Informationen. Dieses Format ist noch relativ neu. Der Kepler Salon Montagabend ist ja schon etabliert. Jetzt geht es darum, auch eine etwas andere Mittagspause anzubieten, ja, ein bisschen rauszugehen, sich zu informieren, woran andere denn arbeiten und dann gemeinsam eine Suppe zu genießen. Das ist deshalb möglich geworden, weil die VKB Private Banking hier als Sponsor auftritt und diese Veranstaltung unterstützt. Sie finden dort hinten ein Gästebuch, da können Sie sich gerne eintragen. Sie können auch weitere Veranstaltungswünsche, Themen hier eintragen, das wird dann gerne aufgenommen. Alle Veranstaltungen des Kepler Salons werden aufgezeichnet und stehen dann im Internet zur Verfügung. Deshalb bitte ich Sie dann im Anschluss bei den Fragen immer darauf zu warten, bis Sie ein Mikrofon erhalten haben, damit man es dann auch im Internet hören kann. Also einfach kurzes Zeichen mit der Hand, dann erhalten Sie ein Mikrofon und stellen Sie dann bitte erst Ihre Frage. Ja, es bleibt mir, den Herrn Generalleutnant Höfler vorzustellen. Er leitet das Streitkräfteführungskommando des österreichischen Bundesheeres, der Sitz ist in Graz. Und in dieser Position befähigt er 80% des gesamten Bundesheerpersonals, also schon eine ganze Menge. Wie ist es dazu gekommen? Gestartet hat es in den 70er Jahren, da hat er seine Offiziersausbildung gemacht und war dann beim Jagdpanzerbataillon. In den 80er Jahren hat er sich weitergebildet, den Generalstabskurs gemacht und ist dann selber in die Lehre gegangen. Er war Hauptlehroffizier für Taktik an der Militärakademie und hatte die Leitung des Stabes dort inne. In den 90er Jahren ging es dann nach Amerika, ebenfalls wieder eine Ausbildung am US Army Command and General Staff College. Als er dann zurückkam, übernahm er die Leitung des Instituts für Offiziersausbildung an der Militärakademie. Dann, 1995, wurde er Militärattaché bei der NATO und stellvertretender Leiter der Militärmission in Brüssel. 1999 übernahm er dann das Kommando für internationale Einsätze in Österreich und seit 2006 führte das Streitkräftekommando. Ja, ich würde Sie bitten, uns jetzt einfach über Ihre Arbeit zu berichten und einen Eindruck zu geben und im Anschluss dann besteht die Möglichkeit, nachzufragen, was Sie dann besonders interessiert. Bitte schön.
Dankeschön. Ja, Frau Magister, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst danke für die Einladung in den Kepler Salon. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich bin gebürtiger Steirer. Wie gesagt, mein Hauptquartier ist in Graz und in Salzburg. Ich finde es eine super Initiative, einfach, sage ich mal, die Mittagszeit dahingehend zu nutzen, um sich aus den verschiedensten Bereichen informieren zu lassen. Also eine ganz tolle Initiative der Stadt Linz. Ich darf nicht zu lange rumreden, mit 30 Minuten, glaube ich, habe ich Zeit für alles. Woran arbeite ich gerade? Ich kann sagen, umfassend. Und wir haben uns aber dann nur auf ein Thema spezialisiert, nämlich auf die internationalen Einsätze. Aber um Ihnen vielleicht einige Eindrücke, sagen wir auch der Streitkräfte zu machen und ein Bild sagt immer mehr als viele Worte, gestatten Sie mir, starten wir mit einem kurzen Videoclip und dann werde ich zum Thema internationale Einsätze kommen. Bitte sehr. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein kurzer Einblick in, sage ich mal, das Aufgabenspektrum der Streitkräfte, die Ausbildung, die Einsätze im Inland, im Ausland und auch, sage ich mal, die verschiedensten Veranstaltungen bis hin halt zur Erbauer. Es funktioniert nicht alles so wie ein Uhrwerk, deswegen auch dieses Uhrwerk, aber wir trachten das natürlich entsprechend immer wieder zu tun. Wir haben uns ja abgesprochen, einen Teil dieser Arbeit zu bringen, nämlich die Beteiligung an internationalen Einsätzen, nicht zuletzt, weil es in diesem Jahr das tolle Projekt gibt, 25 Jahre Friedensstadt in Linz. Bevor ich zu den Einsätzen komme, gestatten Sie mir vielleicht ganz einen kurzen sicherheitspolitischen Exkurs. Seit Ende der 80er Jahre hat sich erst das sicherheitspolitische Umfeld Österreichs erst völlig verändert. Wir sind heute mit der Ausnahme von Schweiz und Liechtenstein von Staaten umgeben, die so wie wir Mitglied der Europäischen Union sind. Und sage ich mal, nahezu alle unsere Nachbarstaaten sind auch Mitglied der NATO. Damit einhergehend hat sich aber natürlich das Bedrohungsbild nicht nur für Österreich, sondern eigentlich für ganz Europa sehr geändert. Und die Europäische Union nennt in ihrer Sicherheitsstrategie, die es genau definiert seit dem Jahr 2003 gibt, derzeit 8 verschiedene Bedrohungsszenarien. Das ist zunächst einmal die Proliferation, das ist die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. So mit dem Zerfall auch des Ostens und der Sowjetunion konnte man, wenn sie genug Geld hatten, alles kaufen, von einer kleinen Pistole bis hin, ich sage mal, zu atomaren Waffen, einschließlich Bedienpersonal. Eine weitere große Bedrohung ist der internationale Terrorismus, den wir auch immer wieder in den Medien mitkriegen. Weitere Bedrohungen sind die Auswirkungen sogenannter gescheiterter Staaten oder regionale Konflikte. Denken Sie vielleicht an den Bereich, sagen wir, Südosteuropa, Bosnien, Kosovo. Auch die Situation dort hat Auswirkungen gehabt und heute nicht mehr so stark auf ganz Europa. Eine weitere Bedrohung ist die organisierte Kriminalität, wo es Ausmaß gibt, das durchaus militant zu bezeichnen ist. Und dazugekommen sind dann 2008 weitere Bedrohungsfelder, nämlich die Frage der Energiesicherheit. Ich sage mal Strom, Gas, etwas, was natürlich jede Nation braucht. Dann die Auswirkungen des Klimawandels. In Österreich kriegen wir es mit, jedes Jahr sind die Hochwasser im Taunertal. Aber denken Sie an Tsunami oder Erdbeben größeren Ausmaßes. Und wohl einer der größten Bedrohungen unserer Gesellschaft ist die sogenannte Computersicherheit. Oder in Englisch sagt man Cyber Security, wo man ja heute weiß, dass man, sage ich mal, mit Computersystemen und entsprechender Ausbildung ja durchaus in die Computersysteme von Staaten, von Wirtschaftsunternehmen und von Banken kommen kann. Einer der größten Bedrohungen überhaupt. Das heißt, man sagt, man steht heute einer mehrdimensionalen asymmetrischen Bedrohung gegenüber, asymmetrisch deswegen, man kennt oft den Gegner gar nicht genau, wenn jemand in das Computersystem eindringt, kennen Sie den gar nicht, der kann irgendwo sein und heute bedienen sich diese Akteure durchaus sogenannte unkonventioneller Maßnahmen, daher auch asymmetrisch. Tatsache ist eines, und das hängt jetzt schon mit den internationalen Einsätzen zusammen, dass kein Staat Europas in der Lage ist, dieses Bedrohungsfeld von außen allein zu bewältigen, sondern das geht nur mehr gemeinsam. Man sagt hier von einem, in einem Rahmen eines national und internationalen vernetzten Sicherheitsansatzes. Das heißt, bei all diesen Dingen spielt die Politik, die Diplomatie, die Wirtschaft, die Polizei und natürlich auch das Militär eine sprechende Rolle und das gemeinsam. Im Englischen, vielleicht haben Sie den Begriff auch schon gehört, sagt man Comprehensive Whole of Government Approach. Nur so kann man diese Bedrohungen bewältigen. Zu den Streitkräften nun selbst und zum Aufgabenbereich. Die Streitkräfte, der Film hat es etwas gezeigt, besteht im Wesentlichen aus 3 Elementen. Wir haben hier Landstreitkräfte, die Leute, also die das Heer, das vom Bodensatz aus ist, die Luftstreitkräfte und die Spezialeinsatzkräfte. Und in all diesen Bereichen gibt es natürlich auch die Miliz. Die Stärke, wie gesagt, tagtäglich rund 26.000 Damen und Herren. Und wenn man die Miliz dazu nimmt, sind es ca. 45.000. Was ist unsere Aufgabe? Der Streitkräfteführungskommando führt daher operativ alle Truppen des Bundesheeres in Österreich, ich sage einmal von einem Katastropheneinsatz beginnend bis zu allen anderen möglichen Einsätzen, auch sicherheitspolizeilicher Art. Wir führen auch alle Kontingente, die im internationalen Bereich tätig sind. Auch das ist eine sehr wesentliche Aufgabe. Ich möchte jetzt nicht langweilen mit der Gliederung eines Kommandos, nur eine Vorstellung, rund 26.000 Personen täglich, 45.000 einschließlich der Miliz. Das wird bewältigt von 450 Damen und Herren. Die Hälfte des Kommandos ist in Graz, die zweite Hälfte in Wals bei Salzburg. Und gegliedert sind wir eigentlich so wie ein modernes Kommando oder Unternehmen. Wir haben einen Bereich für die Operation, einen Bereich für die Unterstützung und einen Bereich für Luft. Sehr wesentlich für Damen und Herren, die aus der Wirtschaft sind, und auch eine große Inspizierung und Controlling Division, um hier die Abläufe intern und extern zu überprüfen. Zu den Aufgaben des Bundesheeres generell, auch hier ist es alles einfach so leicht darzustellen, und ich sage auch, Leute, die sich damit wirklich befassen sollen, haben immer wieder Lücken darauf. Aber im Wesentlichen haben wir zwei Hauptaufgaben, die Hauptaufgabe in Österreich selbst und die zweite Hauptaufgabe, die Beteiligung am internationalen Krisenmanagement. In Österreich selbst ist eine wesentliche Aufgabe die permanente Luftraumüberwachung, um die Souveränität des Staates in der Luft sicherzustellen, dann die gesamte Assistenzleistung, Katastrophenhilfe, Unterstützung des Innenministeriums, also sicherheitspolizeiliche Assistenz und Schutzaufgaben. Und jetzt sind wir schon im internationalen Bereich. Hier haben wir uns vorzubereiten auf sogenannte friedensunterstützende Einsätze. In Englisch sagt man Peace Support Operations. Das kann jetzt sein friedenserhaltende Einsätze oder friedensschaffende Einsätze. Also wieder den Frieden zu erhalten oder den Frieden zu schaffen, um ihn später dann zu erhalten. Eine der Aufgaben im internationalen Bereich sind auch Evakuierungsoperationen. Denken Sie an die Situation Ägypten, Libyen, wo dann österreichische oder auch EU-Staatsbürger ausgeflogen wurden. Wir selbst haben unsere Transportmaschine im Einsatz gehabt. Und eine sehr wesentliche Aufgabe im internationalen Bereich ist die sogenannte internationale Katastrophenhilfe oder auch humanitäre Einsätze. Das reicht von Hochwasser in Mosambik, vom Erdbeben in Pakistan und in der Türkei bis hin zum Tsunami in Sri Lanka, wo auch hier die internationale Staatengemeinschaft hilft und wir auch einen doch guten Beitrag leisten. Zu den Einsätzen selbst. Österreich beteiligt sich seit 1960 an internationalen friedensunterstützenden und humanitären Einsätzen. Eine tolle Leistung bereits 5 Jahre nach dem Staatsvertrag, der erste Einsatz, damals im Kongo. Und seit dieser Zeit waren über 90.000 österreichische Soldaten und Soldatinnen in nahezu 100 Missionen weltweit im Einsatz. Das ist gemessen an unserer Einwohnerzahl eine sehr, sehr beträchtliche Leistung. Und wenn unsere Soldaten im Einsatz sind, da werden sie auch meistens von einem sogenannten multinationalen Kommando geführt. Das kann jetzt die Vereinten Nationen sein, das kann die Europäische Union sein, aber auch die NATO. Was haben wir heute im Einsatz? Am heutigen Tag sind knapp 1250 Soldaten und Soldatinnen in 10 Missionen weltweit im Einsatz. Ich habe ja grün gezeichnet die Missionen, die von der NATO geführt werden. Unser stärkstes Kontingent befindet sich im Kosovo im Einsatz. Bereits seit Juli 1999, wobei sich im Kosovo eigentlich sehr, sehr viel getan hat. Vielleicht, wenn Sie sich vorstellen, 1999 waren hier 60.000 Soldatinnen und Soldatinnen aus 38 Nationen im Einsatz und jetzt sind es knapp 5.500. Also hier hat sich im Kosovo sehr viel getan. Der zweite Einsatz, der von der NATO geführt ist, ist in Afghanistan, wo wir beteiligt sind. Dort haben wir eigentlich aber nur 3 Experten im Bereich, sage ich mal, der Kommandoführung und Stabspersonal. Hier lichtblau gezeichnet sind die Einsätze, die von den Vereinten Nationen geführt werden. Da haben wir unser Kontingent auf den Golanhöhen seit 1974, also 37 Jahre sind die Österreicher dort. Und da haben wir noch einzelne Beobachter im Bereich, sage ich mal, Westsahara, im Bereich Nahe Osten und im Bereich Zypern. Und dunkelblau eingefärbt sind die Einsätze, die von der Europäischen Union geführt wird. Hier haben wir das größte Kontingent in Bosnien-Herzegowina mit rund 360 Soldaten und Soldatinnen und einzelne kleinere Missionen in Georgien, Kroatien und im Kongo. Bosnien ist auch ein besonderes Schwergewicht für Österreich, weil, wie Sie vielleicht wissen, ist der hohe Repräsentant der internationalen Staatengemeinschaft zurzeit ein österreichischer Botschafter, Dr. Valentin Inzko. Und auch der Kommandant aller europäischen Truppen in Bosnien ist ebenfalls ein österreichischer General. Also Bosnien ist sicherlich eines der weiteren Schwergewichte. Was sind die rechtlichen Grundlagen für derartige Einsätze? Die rechtlichen Grundlagen sind einmal so ein völkerrechtliches Mandat. Und hier für Österreich, aber für viele andere Nationen, ist das eine Resolution des UN, des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen New York. Rein rechtlich würde auch genügen ein Entschluss des EU-Rates, um an einem internationalen Einsatz teilzunehmen. Also wenn Sie in den Zeitungen hören, wir machen das nach Vorliegen eines UN-Mandates, ist das damit gemeint, die völkerrechtliche Grundlage. Und wie schaut es in Österreich aus? In Österreich beschließt einmal zunächst die Bundesregierung im sogenannten Ministerrat die Beteiligung an einem internationalen Einsatz. und stellt dann, wie es so schön heißt, das Einvernehmen im Hauptausschuss des Nationalrates her. Also das hier wird das dann im Parlament diskutiert und ich sage mal, die Oppositionsparteien stimmen mit oder nicht. Meistens ist es einstimmig, der Einsatz im Tschad beispielsweise wurde nur von der Bundesregierung beschlossen. Sehr wesentlich für Österreich ist, dass für diese Einsätze der Grundsatz der Freiwilligkeit besteht. Das heißt, man kann keinen Grundwehrdiener in den Einsatz schicken und alle Soldaten und Soldatinnen, die dies tun, melden sich freiwillig für diese Einsätze. Die Zielsetzung dieses Mandats ist eigentlich kurz gefasst immer wieder, ein Wiederaufflammen von Feindseligkeiten zu verhindern, Hilfeleistungen vor allem für die notleidende Bevölkerung verschiedenster Art zu gewährleisten und ein sogenanntes stabiles Umfeld zu schaffen, damit die Flüchtlinge, die Vertriebenen wieder zurückkehren können. Das war besonders im Tschad sehr wesentlich. Englisch sagt man ein safe and secure environment, also hier die Lage zu stabilisieren, damit dann die Einheimischen oder die Bevölkerung wieder zurückkehren kann. Die Rahmenbedingungen für weitere Einsätze sind natürlich auch für uns, wenn es einen internationalen Einsatz gilt, gilt das internationale Recht. Ich habe hier einige herausgenommen, also das Human Rights Law oder die Gesetze der sogenannten Gaststaaten. Also wenn wir zum Beispiel so hingehen, Zypern, Georgien, so wie, sind dort die Gesetze des Staates zu respektieren. Es gibt auch eigene Abkommen, wie sich die Truppen verhalten und auch die Vereinten Nationen haben so klare Regulierungen oder Regeln, wie man sich dort verhält. Gekennzeichnet ist ein internationaler Einsatz immer, wie das Wort schon sagt, im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit. Das heißt, sie arbeiten immer mit anderen Nationen zusammen. Das bedingt natürlich, dass man vor allem auf einer bestimmten Ebene die operationelle Sprache, und die ist Englisch, kann und dass man aber auch fähig ist, mit anderen Nationen gemeinsam zu operieren. Die Voraussetzungen in Österreich, wie schon gesagt, sind die Freiwilligkeit. Und wenn sich ein Soldat, eine Soldatin für einen internationalen Einsatz meldet, muss er oder sie eine Eignungsüberprüfung über sich ergehen lassen. Die dauert in der Regel 3 bis 4 Tage, wo überprüft wird der Zustand der eigenen Gesundheit, die körperliche Fitness und sehr wesentlich, was wir machen, die psychologische Eignung für einen Einsatz. Also da werden hier die Probanden quasi, sage ich mal, in eine schwierigere Situation, es ist im Wesentlichen Schlafentzug, gesetzt in einem Bunker, haben verschiedene Aufgaben zu machen, werden vom Psychologen und Experten beobachtet. Und wenn man hier irgendwelche Auffälligkeiten kennenlernt, wie zum Beispiel Aggression oder sonst was, dann wird ein sogenanntes Explorationsgespräch mit den Personen geführt und sagt, passen Sie auf, Sie sind jetzt für diesen Einsatz nicht geeignet, da gibt es eine sogenannte Sperre für 1 Jahr, 2 Jahre und so weiter. Die Teilnahme an internationalen Einsätzen, wie läuft das ab? Wir in Graz erhalten eine entsprechende Weisung vom Ministerium, vom Generalstab und wir haben die dann praktisch umzusetzen. Das heißt, nach der Eignungsüberprüfung formieren wir ein Kontingent, bilden es irgendwo in den Streitkräften aus, dann entsenden wir das Kontingent in den Einsatzraum, das kann verschiedene Art und Weise sein, sogar über Schiffstransport oder Lufttransport. Wenn sie im Einsatz sind, werden sie von uns, von Graz aus geführt. Wir sind so quasi der nationale Point of Contact aller Soldaten und Soldatinnen im internationalen Einsatz. Wobei immer sehr wesentlich ist der gesamte Bereich der Versorgung, aber auch der Sanitätsversorgung und der Betreuung der Soldaten im Einsatz. Ja, und nach Beendigung des Einsatzes kommen sie wieder zurück. Man nennt das Ganze Rotation. In der Zwischenzeit ist das Folgekontingent vorbereitet worden und das Ganze geht von vorne. Die Einsatzdauer ist in der Regel 6 Monate. Bei ganz schwierigeren Operationen, auch klimatisch bedingt wie im Tschad, 4 Monate. Oder bei eher einfachen Missionen wie jenen am Golan kann es bis zu 1 Jahr sein. Sehr wesentlich für uns ist die, sage ich mal, die Vorbereitung auf diesen Einsatz. Das ist die, wir sagen hier Einsatzvorbereitung dazu. Die kann dauern von 2 bis 8 Wochen, abgestimmt auf die Erfordernisse im Einsatzraum. Was müssen die Leute dort können? Und eine österreichische Spezialität ist der Code of Conduct, das Verhalten im Einsatzraum. Also wir trainieren die Leute, wie verhalten sie sich beispielsweise im Tschad oder in Georgien? Wie verhält man sich gegenüber der lokalen Bevölkerung? Wie verhält man sich im internationalen Bereich? Und ein weiterer Punkt ist der Punkt Cultural Awareness. Das heißt, die kommen ja dorthin, weil ein völlig anderer kultureller Background ist. wie verhalte ich mich, nicht? Also wie gegenüber der Bevölkerung, wir sagen immer sehr wesentlich, die Achtung der Menschenwürde der Bevölkerung im Einsatzraum. Also hier legen wir sehr, sehr großen Wert darauf, im Gegensatz zu vielleicht anderen Nationen. Und das kommt natürlich immer wieder zurück, nicht? Wenn man irgendwo hingeht in ein Dorf im Tschad, dass man sich hinsetzt, dass man einen Tee trinkt, ins Gespräch kommt. Wir haben immer Übersetzer dabei oder auch die Soldaten haben eine sogenannte Sprachbibel mit, wo sie vielleicht ein, zwei Sätze in der Landessprache können, aber sie wissen ja selbst, das öffnet dann immer Tür und Tor und das ist natürlich für Einsätze immer gut. Vielleicht einige Impressionen. Und da bin ich schon fast am Ende. Hier sehen wir, weil Sie schauen so sehr kritisch, nein, ich bin schon fast am Ende. Hier sehen Sie im oberen Bereich der Einsatz im Tschad. Hier wurde quasi mitten in der Wüste ein Camp aufgebaut. Das war natürlich, sagen wir mal, klimatisch eine große Herausforderung. Tagsüber in der Sonne über 60 Grad. Das ist aber auch hier Code of Conduct. Im Tschad von 12 bis 15 Uhr erstirbt jedes Leben. Da ist nichts, da ruht alles. Selbst die Rebellen, die angreifen, ruhen in dieser Zeit. Das muss man in Österreich auch mitkriegen, weil der Österreicher arbeitet gern weiter, baut das Camp auf und bei 65 Grad ist das natürlich nicht so einfach, aber das heißt, dieses Code of Conduct, Cultural Awareness, das muss man dann mit der Zeit auch vermitteln. Bei den Rebellen ist das wirklich so, die greifen an, nicht uns, damals den Präsidenten Tibi und um Schlag 12 Uhr steht alles, bis 15 Uhr ist nichts und ab 15 Uhr geht es wieder weiter. Also unglaublich. Der südlichere Teil, also der untere Teil zeigt den Einsatz am Golan. Die UNO, der höchste Einsatzraum der Vereinten Nationen ist ja der Golan, der Mount Hermon mit, man sieht hier das rechte Bild in der Mitte auf 2814 Metern, wo natürlich sich die Österreicher besonders wohlfühlen. Hier weitere Impressionen aus dem Kosovo, aber auch die Hilfseinsätze. Also unser Personal ist auch ausgebildet, um auch der einheimischen Bevölkerung zu helfen. Und das ist natürlich, der Film hat es ein bisschen gezeigt, da gibt es keine Sanitätsversorgung, es gibt keinen Arzt im Tschad irgendwo. Wenn Sie wo hinausfahren, es gibt, vielleicht ein bisschen das aufzulockern, es gibt, in N'Djamena ist die Hauptstadt, keiner weiß, wie viele Einwohner sie hat, man spricht rund 1 Million, da gibt es 20.000 Fernsehgeräte und sonst nichts. Und im ganzen Land gibt es keine Handyverbindung, kein Fernsehen, keine Zeitung, nichts. Und wenn Sie dann natürlich herausfahren und die Leute, die verletzt sind und irgendwie natürlich das alles heilen würden, dann versuchen auch unsere zu helfen. Das Bild in der Mitte zeigt einen Einsatz bei einem Erdbeben in der Türkei, wo immer wieder auch es gelang, Menschen zu retten. Sehr wesentlicher Bereich ist der Bereich der zivilen Zusammenarbeit. In Englisch heißt es Civil Military Cooperation oder kurz CIMIC. Auch hier sind die Österreicher sehr gut unterwegs. Unsere vielen NGOs im ganzen Land machen unglaubliche Hilfsprojekte, vor allem in Bosnien und im Kosovo. Und wir unterstützen dabei durch Transport, durch Sicherung und durch Unterkunft. Also da könnte ich stundenlang erzählen, was österreichische NGOs beispielsweise im Kosovo aufgebaut haben. Sehr wesentlich ist bei uns zu Hause der Bereich der Familienbetreuung. Also wenn Soldaten, Soldatinnen in den Einsatz gehen, dann laden wir die Eltern grundsätzlich vor dem Einsatz ein oder die Angehörigen, die Partner, um sie zu informieren, was im Einsatzraum los ist, was sie erwartet. Und auch die Erfahrung der vergangenen Jahre hat uns gezeigt, wir bieten auch professionelle Hilfe an. Weil Sie wissen, in den Familien kann immer etwas los sein und es ist oft schwierig, den Mann oder den Partner zu erreichen, der irgendwo, sage ich, in Georgien oder in Afrika ist. Da sagen Sie, rufen Sie uns an, wir können Ihnen helfen im Bereich Gesetze, Logistik oder wie auch immer, aber auch im Bereich der psychologischen Betreuung. Wir haben eine Familien-Service-Line beim Streitkräfteführungskommando und nachdem wir die guten Angehörigen nicht immer alles weitergeben, was man ihnen sagt, das ist ja auch bei uns so, wie auch in der Schule, bekommen die Eltern unabhängig davon oder die Partner einen Brief zugesandt von uns, wo drinnen steht die Telefonnummer, die Serviceline und wenn sie etwas brauchen, können sie anrufen und das wird relativ häufig davon Gebrauch gemacht. Jetzt bin ich am Ende, kein kritischer Blick mehr, nein, was sind die Auswirkungen quasi des internationalen Engagements generell, wenn man, ich sage mal, an friedensunterstützenden humanitären Einsätzen teilnimmt, führt das Bundesheer für uns selbst na klar eine Fähigkeitserweiterung für alle diese, die daran teilnehmen. Und man kommt schon zurück mit beruflichen, aber auch persönlichen Erfahrungen. Wir sind ja bunt gemischt, ich sage, aus allen Berufen sind die Leute im Einsatz. Und wir machen dann immer eine Frage vor dem Einsatz, während des Einsatzes, nach dem Einsatz. Also rund kann man sagen, immer über 90% sagen, das Ganze war sinnvoll und ich möchte das wieder machen. Natürlich ist eine große Motivation dieser Einsätze die Bezahlung, die sehr gut ist. Da liegt Österreich im Spitzenfeld. Aber wenn man so mit jungen Menschen spricht, warum machen sie das, sagt der eine, ich habe zum Beispiel so viel Schulden, ich möchte die abbauen. und hier spare ich mir sehr viel Geld. Der andere sagt, ich muss mir eine Ausbildung finanzieren, weil ich einen Berufswechsel machen muss. Ich brauche das Geld, das hole ich mir hier. Das heißt, die größte Bestrafung, die es für Soldaten im Ausland gibt, wenn sie irgendetwas ganz was Schlimmes anstellen, wenn sie dann nach Hause geschickt werden, weil dann bricht der Finanzierungsplan zusammen. Und was bedeutet das für Österreich? Österreich, wir genießen dadurch ein hohes Ansehen in der internationalen Staatengemeinschaft. Klar, mit sage ich, unseren 8,4 Millionen Einwohnern und der Stärke der Streitkräfte von rund 30.000 leisten wir sehr viel. Also wir sind keine sicherheitspolitischen Trittbrettfahrer in dem Bereich. Denn wenn ich denke, andere Nationen leisten viel, viel weniger, was die Personen betrifft, die in Einsätzen sind. Also wir Österreicher dadurch wirklich ein hohes Ansehen. Auch ist der Österreicher und die Österreicherin sehr gut für diese Einsätze geeignet, weil wir eigentlich, das kann ich sagen, nachdem ich seit 1999 in diesem Geschäft bin, wirklich nie große strategische Ziele verfolgen, sondern im Wesentlichen ist es wirklich eine Beitragsleistung und das nimmt man uns auch ab. Und der Österreicher, sage ich, hat auch einen sehr ungezwungenen Umgang mit anderen Kulturen. Wir haben damit in Wahrheit kein Problem und auch das wird in Einsätzen sehr geschätzt. Und wenn für die Wirtschaft etwas Positives abfällt, auch das soll man ja nicht außer Acht lassen, ist das auch sehr gut. Daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ja, 25 Minuten. Ja. Dann bin ich fertig und ich stehe für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Dankeschön.
Dankeschön.
Ich weiß, das war jetzt schon geballt in 25 Minuten, aber man kann es ja dann nachlesen auch noch, nicht?
Genau. Ja, haben Sie Fragen an den Herrn Generalleutnant? Was interessiert Sie besonders an seiner Arbeit, an der Arbeit der Soldaten im Ausland, wie das so läuft? Warten einen Moment bitte noch aufs Mikrofon warten. Das müssen wir kurz noch abwarten.
Dankeschön. Wenn man das fragen darf, wie viel verdienen die Soldaten wirklich?
Ja, kann ich sagen. Also das hängt unterschiedlich vom Einsatzraum. Ich sage einmal, schwierige Einsatzräume wie damals Afghanistan oder Tschad ist die Bezahlung höher. Am Golanhöhen ist sie am geringsten. Ich sage mal, ein Soldat, der abgerüstet ist und der dann wieder kommt, der hat dann einen Dienstgrad, das heißt bei uns Gefreiter oder Korporal, der verdient beispielsweise in Kosovo netto rund 3.000 Euro netto. Und wenn er will, bleiben ihm die übrig. Er muss einmal nach Hause fliegen, das Ticket muss er sich selbst bezahlen. Also die Leute, denen er bleibt, dann kann schon sehr viel über. Und die jungen Menschen haben einen ganz klaren Finanzierungsplan. Der sagt, ich kenne die Mission, die dauert 6 Monate und mit so viel Geld möchte ich nach Hause kommen. Und das tun sie natürlich, also da liegen wir von der Bezahlung schon im internationalen vorderen Bereich, muss ich sagen. Das ist sicherlich auch die größte Motivation, ja. Bei 3.000 Euro, da spare ich mir, wenn ich will, rund 2.800 im Monat für einen jungen Menschen, das mal 6. Das Geld bleibt ihm übrig, wenn er will. Ja.
Dankeschön. Sie haben eine Frage?
Ja, mich hat sehr gefreut, was Sie über den Code of Conduct gesagt haben und auch über die Zusammenarbeit mit den NGOs. Ich würde gern noch wissen, ob es in der Ausbildung, also in der Vorbereitung auch einen Aspekt gibt, der vertraut macht mit der Konfliktgeschichte des Landes, in das die Betroffenen sind.
Ich habe nicht alles gemacht. Natürlich ist Mission und Mandat, heißt dieser Block, dieser Bereich unterrichtsbereit. Also was ist hier, das, sage ich mal, der Background oder die Entstehungsgeschichte des Konfliktes? Worauf kommt es an? Das wird natürlich Ebenen abgestimmt vorgetragen. Die jeweiligen Kommandanten, die international kooperieren, enger, die erfahren mehr als vielleicht jemand, der die meiste Zeit im Camp ist, aber Mission und Mandat, also auch warum ist man dort und was ist das Mandat, was beinhaltet das Mandat, was sind die internationalen Abkommen, welche Gesetze sind hier zu berücksichtigen, das wird in der Einsatzvorbereitung vermittelt. Und hier holen wir oft auch, aber nicht nur eigenes Personal, sondern wenn ich an den Tschad-Einsatz denke, Österreicher und Österreicherinnen, die lang in diesem Bereich tätig waren, die Erfahrung mitbringen, ne? Zum Beispiel Cultural Awareness, Code of Conduct, wie geht man mit Chadis am besten um, worauf muss man achten, nicht? Also alle diese Dinge, also da könnte ich lange erzählen, zum Beispiel in diesen Ländern wie Afghanistan spielt die Frau zu Hause eine entscheidende Rolle. Also nach außen hin ist der Mann der Starke, aber innerhalb des Zaunes, weil die Molle meistens einen Zaun um sich, oder innerhalb des Hauses ist die Frau die Respektsperson. Und man kann einem Mann nichts Schlimmeres antun, wie man es im Fernsehen vielleicht einige Male gesehen hat, wenn Soldaten, nicht Österreicher, in das Haus hineinstürmen und die Frau aus dem Bett zerren. Dann zieht sich der den Hass, des Mannes, der hat zu, und der Mann hat nur mehr ein Ziel, diesen Mann entsprechend, ich sage mal, durchaus umzubringen, muss man so sagen. Ja. Also diese Dinge gilt es ganz, ganz klar zu berücksichtigen, und so hat die Österreicher einen anderen Zugang, weil sie können ein Haus durchsuchen, indem sie den Kleiderschrank zu Boden werfen. Sie können aber auch das Haus durchsuchen, indem sie die Haus verbieten, die Wäsche rauszunehmen. Ist das so ein Weib, nicht? Und unsere Leute sind dann meistens auch so trainiert, wenn sie dann rausgehen, dass sie den Kindern eine Schokolade oder einen Teddybär geben. Man sagt ihr vertrauensbildende Maßnahmen auf unterster Ebene. Dann weißt du ja, dass sie da sind, weil sie das Haus durchsuchen müssen. Aber sie gehen nicht unbedingt als der Feind, als der böse Besatzer. Das sind ganz, ganz wesentliche Dinge. Und da haben viele Nationen von uns sehr gelernt. Wir sagen immer wieder auch, wie macht ihr das? Und es ist so interessant, das vermittelt man, ist gar nicht auf die Idee, kommen unsere Leute ja selbst, nicht? Wenn der sagt, das Kind geht raus, Waffen, die versteckt sind, sagt, es soll die Schultasche aufmachen, nicht? Selbst. Und dann hineinschauen, und dann gibt man immer irgendwas Kleines, und dann kann es wieder gehen, und dann ist der Fall erledigt. Ja.
Die Dame hat eine Frage.
Was verstehen Sie unter Neutralität, und wie sehr hängt Ihnen die am Herzen?
Ja.
Frage, ja. Aber
ich verstehe es nicht. Nein, darf ich sagen, die Neutralität, ich bin ja schon länger beim Herr und auf der Welt. Die Neutralität ist, glaube ich, für Österreich ganz etwas Wesentliches. Das war Identitätsstiftend, Sie kennen die alles, was das für Österreich bedeutet. Also die Neutralität, die braucht man in dem Zusammenhang gar nicht berühren. Die Neutralität stört gar nicht. Sehr oft, muss ich sagen, hilft sie auch. Weil wenn Sie als neutrales Land etwas machen, dann werden Sie international natürlich auch anders gesehen, als wenn Sie, muss man sagen, Angehörige eines Bündnisses sind. Also die Neutralität stört bei den Einsätzen überhaupt nicht. Und sie ist, glaube ich, in Österreich wird sie überhaupt jetzt von keiner Partei, was ich so mitkriege, in Zweifel gestellt. Das war so mit langem Wort, Neutralität und NATO-Beitritt, das ist alles vom Tisch. Also wir leben mit der Neutralität, glaube ich, weiter wie viele andere Nationen auch. Jeder legt es ein bisschen anders aus, die Finnen und die Schweden legen es etwas anders aus. Die bezeichnen sich als allianzfrei und nicht mehr neutral. Die Schweiz sind noch klassisch neutral und wir auch. Die Iren sind so mittendrinnen, aber in Wahrheit stört das eigentlich die Zusammenarbeit nicht. Das ist eine Entscheidung unseres Volkes gewesen, das tragt die jeweilige Regierung immer mit und so ist es jetzt. Ja.
Einen Moment, da warten Sie bitte noch kurz aufs Mikrofon. Dankeschön.
Ich verstehe unter Neutralität eine aktive Friedenspolitik.
Aber
also,
ja.
Da wollen Schleinigen, ich weiß nicht, ist es schon zugesperrt oder nein, nicht?
Ja. Der Herr sitzt dahinter, ja. Ja.
Aber da bin ich immer wieder entsetzt. Und die Battlegroups passen ja auch nicht hinein.
Naja, ob die Battlegroups sind, wir sind Mitglied der Europäischen Union seit 1995. Ja. Und die Europäische Union hat verschiedene Verträge, wie das war der Amsterdamer Vertrag oder der Lissabonner Vertrag. Und die Europäische Union will eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickeln. Das wird aber noch sehr, sehr lange dauern, bis man das Ziel erreicht, weil die großen europäischen Staaten vor allem ihre nationalen Ziele nicht aufgeben wollen. Und jetzt sagt immer, die Europäische Union soll doch auch ein Player sein auf der Welt, nicht nur die Amerikaner, die Chinesen oder sonst wer, sondern auch die Europäische Nation. Und um ein Player zu sein, muss ich auch etwas in der Hand haben, und das sind zum Beispiel vor allem die Krisenreaktionskräfte der Europäischen Union. Das Wort Battle Group, Battle, Schlacht, das kommt, die Engländer bezeichnen immer alles klar als Battle. Das ist den Begriff haben die Engländer erfunden. Die NATO sagt dazu NATO Response Forces, auf Deutsch würde man sagen, die NATO-Kriseneinsatzkräfte. Das wäre vielleicht ein besserer Ausdruck für die Europäische Union auch. Und ich glaube schon, also wenn es zum Beispiel geht, jetzt es ist in Diskussion, aber es wird sich leider, muss ich sagen, leider wieder nichts abzeichnen. Also in Libyen vor allem gibt es ja ein riesiges Flüchtlingsproblem. Hunderttausende sind dort, aber das sind Leute, die sich kein Flugticket leisten können, um nach Hause zu fliegen, und die ja niemand zu Hause holt. Das sind Inder, Bangladeschi und alle diese, also die darben in der Wüste vor sich hin. Das ist nur leider alles nicht so in den Medien. Und da war natürlich schon die Idee, die Europäische Union hilft, bringt die Battlegroup in den Einsatz, um diese Flüchtlinge herauszuholen. So, wenn das wirklich soweit ist, wird es in Brüssel lang diskutiert und alle Regierungschefs müssen zustimmen, einstimmig einen EU-Ratsbeschluss herbeiführen, und erst dann kann man, ich sage mal, die eigenen europäischen militärischen Kräfte dazu zum Einsatz bringen. Also ich finde nicht, was zu schlecht wäre. Es wird uns immer nur dann der Vorwurf gemacht als der Europäer, wir schauen immer zu, wir machen nichts. Und wer macht es dann wieder? Es machen wieder die Amerikaner, und sagt sich, ohne Amerikaner geht in der Welt gar nichts. Also ich glaube, wenn Europa hier wo hier viel Geld dafür aufgewendet wird, hier nicht bald etwas praktisch macht, dann kann man das ganze Konzept der Battlegroups völlig vergessen. Und ich sage mal, so etwas wie eine gemeinsame Sicherheitspolitik wird immer dünner und wird letztlich ganz zu verschwinden. Ich glaube nicht, dass das für Europa gut ist.
Ja, gut, aber wenn der EU herkommt, kommt nicht hoffentlich.
Ja. Oder ich meine, also darf ich sagen, da sind wir ganz weit entfernt. Also ich glaube, ich werde es vermutlich nicht mehr erleben. Ach, wobei ich hoffe, dass ich lange lebe.
Ja, ja, ich musste jetzt einen kleinen Schlussstrich ziehen, damit Sie auch noch die Gelegenheit haben, sich bei einer Suppe zu stärken, bevor Sie anschließend wieder zur Arbeit gehen, damit Sie dann nicht mit hungrigem Magen von uns gehen. Noch ein paar Informationen zu den nächsten Veranstaltungen. Die künftigen Mittagsveranstaltungen liegen im Programm auf. Bitte informieren Sie sich, kommen Sie wieder vorbei, verbringen Sie wieder die Mittagspause mit uns. Was gibt es sonst noch? Kommenden Sonntag um 10.30 Uhr findet eine philosophische Matinee statt mit einem sehr tiefgehenden Thema. Hat der Mensch eine Zukunft? Klaus Eurich wird hier zur Verfügung stehen und berichten. Diese Veranstaltung findet trotz oder neben dem Linz-Marathon statt. Also wenn Sie mal vom Laufen genug kommen und sagen, so, jetzt machen wir was für den Geist, dann kommen Sie vorbei und hören Sie sich den Herrn Eurich an. Am Montag zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr steht das Thema Energie auf dem Programm. Horst Steinmüller wird darüber erzählen, ob eine Umstellung auf ein nachhaltiges Energiesystem Utopie ist oder nicht. Ja, ich möchte Ihnen noch kurz den Freundeskreis Kepler Salon vorstellen. Dieser unterstützt den Kepler Salon in seiner Arbeit. Sie können ihn auch unterstützen, indem Sie da beitreten oder eine kleine Spende leisten, damit diese Formate auch zukünftig stattfinden können. Ja, ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Beitrag, für Ihr Kommen. Lade Sie jetzt ganz herzlich ein zur Tomatensuppe, die uns von der VKB Private Banking zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht nur eine kurze Frage. Sie haben die Tomatensuppe gewählt. Was war der Grund?
Lieblingssuppe.
Okay, wunderbar. der Herr Generalleutnant Höfner wird natürlich noch ein bisschen bei uns bleiben. Falls Sie noch Fragen haben, bitte treten Sie an ihn heran, sprechen Sie mit ihm und ja, jetzt würde ich sagen, genießen wir gemeinsam die Tomatensuppe. Herzlichen Dank.
Danke sehr. Danke.